Werden Frauen bevorzugt? Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace im Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Heute möchte ich mich mit einem Thema befassen, das durch einen englischen Autor und baldigen Verleger in meinen Blickpunkt gelangte. Dieser Herr möchte einen Verlag gründen, in dem er nur Bücher von Männern verlegt. Mein erster Gedanke war, soll er gerne machen, warum auch nicht? Wenn er sich damit wohlfühlt, sich in den männlichen Club zurückzuziehen? Männer sind gerne unter sich, denn dann können sie über Männerthemen reden, auch mal den einen oder anderen anzüglichen Witz machen, ohne sich einer Frau gegenüber dafür rechtfertigen zu müssen. Oder was auch immer Männer tun, wenn sie unter sich sind. Logischerweise kann ich das nicht sagen, da ich da nie dabei war. Jedenfalls gibt es nichts dagegen zu sagen, dass Männer ab und an unter sich sein wollen oder auch oft oder wie auch immer. Genauso wie Frauen auch gerne mal unter sich sind. Alles plausibel und verständlich. Auf den reinen Männerverlag bezogen gilt Ähnliches. Denn warum sollte es das nicht geben? Wenn sich jemand damit wohlfühlt, vielleicht durchaus Themen aufgenommen werden, die vor allem Männer interessieren. Dagegen spricht genauso wenig wie gegen einen Verlag, der sich entscheidet, nur Bücher von Frauen zu verlegen oder Landkarten. Niemand wird etwas auszusetzen finden, wenn sich ein Verlag auf Landkarten spezialisiert oder auf Kinderbücher oder Kochbücher. Der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. So etwas nennt sich Spezialisierung und ist ein nachvollziehbarer Vorgang. Man bräuchte auch nicht weiter darüber reden, wenn die Erklärung des zukünftigen Verlagsinhabers nicht ein wenig skurril gewesen wäre. Er gründet den Verlag nicht, weil er sich spezialisiert oder eben nur mit Männern zusammenarbeiten möchte, zumindest auf Autorenseite, denn im Buchhandel wird er dann wohl auch wieder mit Frauen zu tun bekommen. Möglicherweise schiebt er denen dann die Schuld zu, wenn die Bücher eventuell nicht gelistet werden. Dann wäre der nächste Schritt Buchhandlungen nur mit Büchern von Männern. Aber das kann auch ganz anders sein. Denn vielleicht schließen sich sogar manche HändlerInnen der Argumentation an, dass Frauen in der Literatur bevorzugt werden. Das ist nämlich sein Vorwand für die Etablierung eines rein männlichen Verlages. Das muss man doch erstmal sacken lassen, denn die Literaturbranche war bisher nicht unbedingt berühmt dafür, dass Literatinnen besser behandelt wurden. Eher im Gegenteil. Doch was man schon beobachten kann, ist, dass sich die literarische Welt in den letzten Jahren stark gewandelt hat. Es gibt viel mehr Frauen, die schreiben. Nun wird allerdings behauptet, dass deshalb mehr Frauen schreiben, weil es Frauen auch mehr lesen. Und was Frauen lesen, das weiß man doch. Die lesen keine Sachbücher. Nein, sondern so Frauenliteratur. Übrigens, Frauenliteratur klingt an sich schon eher anzüglich und nach, nur sagen wir mal, nach profanen Themen wie Liebesgeschichten, Cozy Crime, Esoterik, Selbsthilfebücher. Man kennt das ja. Also, keine literarisch hochwertigen Bücher, weil sie die eben auch nicht verstehen, denn sie lesen, was sie verstehen. Also kurz gesagt, Frauen schreiben für Frauen Frauenliteratur. Die hohe Kunst hingegen bleibt bei den Männern. Eine gewagte These, die damit untermauert wird, dass man sich doch nur die LiteraturnobelpreisträgerInnen anschauen muss. Da gibt es nämlich kaum eine Frau. Das bedeutet, dass diese auch nicht wirklich schreiben können, beziehungsweise ihr Schreiben nicht über das Triviale hinausgeht. Dann wollen wir uns das mit dem Nobelpreisargument näher anschauen. Der Literaturnobelpreis wurde erstmals im Jahre 1901 vergeben und seitdem, mit Kriegsunterbrechungen, fast jedes Jahr. Insgesamt kommt man bis ins Jahr 2024 auf 121 Verleihungen. Sieht man sich die Verteilung zwischen Männern und Frauen über diesen gesamten Zeitraum an, so ging diese höchste Auszeichnung, die die Literaturwelt zu vergeben hat, an 104 Männer und 17 Frauen. Das macht also einen Anteil an Frauen von 14% aus. Das ist tatsächlich wenig, doch kann man daraus tatsächlich darauf schließen, Frauen könnten nicht schreiben, zumindest nichts Hochwertiges. Denn wenn man sich die Verleihungen in diesem Jahrhundert ansieht, also in den Jahren 2000 bis 2024, dann kommt man auf 25 Verleihungen, wovon 9 Frauen zu der Ehre kamen, was immerhin 37% bedeutet. Daraus muss man schließen, dass sich die Frauen offenbar massiv verbessert haben. Also sie haben es jetzt gelernt und ihre Kunst so sehr steigern können, dass sie tatsächlich auserkoren werden. Oder kann es bedeuten, dass sich die Möglichkeiten für schreibende Frauen massiv verbessert haben? Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass die 121 Verleihungen über 124 Jahre sehr wenig sind. Zumal der Nobelpreis angeblich die beste literarische Arbeit weltweit würdigt. Wenn das stimmt und die PreisträgerInnen werden, die tatsächlich die Besten sind, müsste man nur mehr europäische bzw. US-amerikanische Bücher verlegen. Denn gemessen an der Zahl an Literaturnobelpreisen gibt es außerhalb dieser Region keine Hochliteratur. Da ist der Anteil ungefähr so hoch wie der der Frauen über die gesamte Zeit, nämlich 17, sprich 14%. Um das so zu sehen, muss man schon ein besonders überzeugter Rassist sein. Womit ich nicht sagen möchte, dass Männer, die behaupten, Frauen würden keine qualitativ hochwertige Literatur schreiben, misogyn wären. Aber sicher doch nicht. Man kann das aber noch einen Schritt weiter treiben, also immer noch was die Verteilung der Literaturnobelpreise betrifft. Frankreich kann insgesamt 15,5 LiteraturnobelpreisträgerInnen, was der halbe ist, habe ich nicht herausgefunden, also am meisten Nobelpreisträger vorweisen, Frau war nur eine dabei, einer Nation. Aber wen wundert es bei der Grand Nation? Nach der vorangegangenen Logik dürften also nur Franzosen schreiben können. Zumindest die Königsklasse. Um nicht zu sagen, die Kaiserklasse und Frauen nur sehr bedingt. Oder anders gesagt, wirkliche Literatur gibt es nur in Frankreich. Und zwar von französischen Männern. Ich denke, es kann jeder nachvollziehen, was das für ein Unfug ist. Allerdings gibt es, man möchte es nicht meinen, sehr viele andere Literaturpreise, die auch immer mehr weiblich unterwandert werden, was wiederum dafür spricht, wie doch die armen Männer benachteiligt werden, obwohl sie es ja besser können. Stimmt das so? Soweit mir bekannt ist, wird die Jury, die die Beurteilung trifft, mit anonymisierten Texten konfrontiert, sodass die Preise wohl kaum nach Geschlecht vergeben werden, nicht einmal vergeben werden können. Und damit das Argument nicht mehr zieht, außer man hängt der irrigen These an, dass man schon allein am Schreibstil erkennen kann, ob es ein Mann oder eine Frau geschrieben hat. Aber wenn wir weggehen von den Preisen und die Frage stellen, was für einen Sinn Literatur hat, von Seiten der Schreibenden ist es klar, sie wollen etwas zum Ausdruck bringen, sich verwirklichen oder einfach Geld verdienen. All diese Gründe sind legitim. Ebenso wie es legitim ist, dass es auf Seiten der Lesenden verschiedenste Gründe gibt, dies zu sein, nämlich Menschen, die Bücher lesen. Das kann auch ganz banal sein, dass man sich aus dem schnöden Alltag wegzaubern möchte, sei es historisch oder geografisch oder die Lebensumstände betreffend. Dabei darf es gerne trivial zugehen, was auch immer das heißt. Wenn jemand Freude daran hat, den 100. schmalzigen Liebesroman zu lesen, ist das genauso legitim, wie wenn sich jemand in ausgefeilte Gedichte vertieft. Deshalb ist es nicht nur wünschenswert, sondern eine Notwendigkeit, dass so viele Genres wie möglich abgedeckt werden, damit jeder Mensch, der lesen möchte, auch das findet, was er gerne liest. Aber da stellt sich die Frage, ob es tatsächlich Menschen gibt, die sich ihre Bücher danach aussuchen, ob es ein Mann oder eine Frau geschrieben hat. Wenn ich jetzt einmal von Themen absehe, die tatsächlich geschlechtsspezifisch zuordnenbar sind, wie ich habe abgetrieben, ein Erfahrungsbericht oder mein Leben mit der Prostata. Ersteres kann wohl nur eine Frau schreiben und zweiteres nur ein Mann. Soll es glaubwürdig sein. Aber bei den meisten Themen tut es eigentlich nichts zur Sache. Meiner Erfahrung nach geht die Auswahl der Literatur so vor sich, dass sich die Literaturinteressierten zunächst überlegen, worüber sie lesen möchten, wenn sie gezielt suchen, oder sie gehen in eine Buchhandlung und sehen sich die Themenbereiche an. In den meisten Geschäften, die Bücher anbieten, findet sich sehr zentral eine Übersicht über die sogenannten Bestseller. Da bleiben Menschen gerne hängen, die lesen, um mitreden zu können, die dann ein Gespräch damit beginnen: Hast du schon den neuesten? Hier ist der Name der Autorin bzw. des Autors einzusetzen. Gelesen kann man, muss man aber nicht. Nehmen wir mal an, die Person, der wir über die Schulter schauen, geht den sogenannten Bestsellern aus dem Weg. Übrigens, nur um es nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, Bestseller heißt am besten, das heißt am meisten verkauft, was überhaupt nichts über die Qualität aussagt, sondern nur eben, dass es oft verkauft wurde, was auch von Marketingseite sehr unterstützt wird, aber das nur nebenbei. Jedenfalls, wir gehen also vorbei an den Bestsellern, sehen eine Abteilung mit historischen Romanen, eine mit Liebesgeschichten, Dark Romance, Dark Fantasy, Krimis, Thriller, Auto und andere Biografien, um dann zu den historischen Romanen zurückzukehren. Da gibt es wieder Unterteilungen. Die Person wendet sich dem 19. Jahrhundert zu. Also Romanen, die im 19. Jahrhundert spielen. Dann liest sie wahrscheinlich die Titel, sieht sich möglicherweise die Cover an und wenn eines von beiden sie anspricht, nimmt sie das Buch heraus aus dem Regal und liest den Rückentext. Das alles miteinander klingt interessant, zumindest interessant genug, dass sie sich an der Stelle schon entschieden hat, den Roman zu kaufen. Oder, um ihre Entscheidung noch mehr abzusichern, denn es ist vielleicht eine teure Hardcover-Ausgabe, noch den Klappentext zu lesen und möglicherweise noch den Anfang. Dann entscheidet sich die Person, ihn zu kaufen oder nicht, je nachdem, wie viel Interesse noch übrig ist. Sie hat also Cover, Titel, Inhalt etc. beurteilt, um eine Entscheidung zu treffen. Aber an keiner Stelle dieses Vorgangs hat sie sich um den Autor bzw. die Autorin gekümmert. Natürlich kann ich das auch machen, aber ich kenne tatsächlich niemanden, der ein Buch rein danach kauft, ob es von einem Mann oder einer Frau geschrieben wurde. Eine bestimmte Autorin bzw. einen bestimmten Autor, das ja, denn da hat man vielleicht schon Vorerfahrungen und möchte mehr von dieser bestimmten Person lesen. Natürlich gibt es auch solche Menschen, die meinen, sie lesen nur Bücher von Männern oder nur von Frauen. Aber ich denke, dabei handelt es sich um eine verschwindende Minderheit. Kann man also immer noch sagen, Frauen würden im Literaturbetrieb bevorzugt und Männer benachteiligt oder umgekehrt? Ich denke, es spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Für den Verlag zählt in erster Linie, wenn es sich nicht unbedingt um einen handelt, der einfach nur aus Spaß betrieben wird, was sich verkaufen lässt. Da ist es letztlich auch egal, ob es von einem Mann oder von einer Frau geschrieben wurde, wenn das Thema zum Zeitgeist passt und von den Lesenden so gewünscht wird. Dann wird es genommen. Um dem Auftrieb zu geben, wird es entsprechend promoted. Letztlich obsiegt das, was im kapitalistischen System immer obsiegt, der Profit bzw. die Aussicht darauf. Aber dieser Profit ist nicht automatisch gegeben, weil ein Mann der Autor oder eine Frau die Autorin ist. Nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich so, dass sich Bücher von Frauen besser verkaufen, dann würden die Verlage ohne Wenn und Aber Autorinnen bevorzugen. Aber nicht aus feministischen Gründen, sondern aus solchen der Erwerbslogik. Umgekehrt wäre es das Gleiche. Man könnte auch sagen, dass Frauen mehr gelesen werden, weil Frauen eben mehr lesen und weibliche Sichtweisen Frauen mehr überzeugen. Aber auch in dem Fall werden nicht Autorinnen als Autorinnen an sich bevorzugt, sondern es wird das verlegt, was gekauft wird, und wenn diese sich besser verkaufen, dann wird es auch mehr davon geben. Das passiert aber nicht, weil diese Verlage Männer nicht mögen. Uiuiuiui. Wie böse. Oder sie nach hinten stellen wollen. Ein kleines Gedankenexperiment zur Verdeutlichung. Wenn in diesem Sommer alle die Farbe Rot tragen wollen, weil es gerade modern ist und eine Modefirma meint, sie bringt nur grüne Bekleidung heraus, dann kann sie das machen. Sie wird aber damit nicht reüssieren. Es käme auch niemand auf die Idee zu behaupten, dass alle Modefirmen nun plötzlich eine Aversion gegen Grün haben, sondern sie folgen der Logik des Marktes. Es wird angeboten, wovon ich meine, dass ich es auch verkaufen kann. Ebenso ist es bei Büchern. Damit ist ein klares Bekenntnis zur Nischenproduktion abgegeben. Denn auch für Nischen findet sich ein Markt. So wie für grüne Bekleidung inmitten einer roten Saison. Aber das damit zu begründen, dass man einer gefühlten Benachteiligung entgegenarbeitet, zeugt entweder davon, dass man eher unintelligent in die Schlagzeilen kommen möchte, was in dem Fall auch gelungen ist, oder von einer Verkennung der Sachlage. Ich würde auf jeden Fall dafür plädieren, dass man einfach das Werk für sich sprechen lässt, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder was auch immer. Dass man sich Geschichten heraussucht, die man gerne lesen will und nicht, was man gelesen haben sollte, wer auch immer meint, das bestimmen zu können. Der sogenannten Trivialliteratur ebenso ihre Existenzberechtigung zuzugestehen wie der vielgerühmten und wer auch immer das bestimmt, sogenannten Hoch- oder Weltliteratur. Denn letztlich darf man jeder zugestehen, dass es ihre Entscheidung ist, was sie kauft, auch was geschrieben wird. Ich werde um nichts besser, wenn ich andere schlecht mache. Ganz im Gegenteil, es sagt mehr über mich aus als über andere. Die Literatur ist heutzutage, auch dank Self-Publishing, so vielfältig, dass sich tatsächlich für jede Vorliebe das Passende findet und auch solche Genres bedient werden, die in Verlagen nicht unterkommen, weil sie gerade nicht populär sind. Es ist ein Stück Freiheit, das wir uns gönnen sollten, Freiheit und Vielfalt, wie sie zu einer Welt voller Love, Peace and Tofu gehört. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast diesmal auch wieder bis zu Ende gehört habt. Und wenn ihr daran Kritik nehmen wollt oder eure Gedanken mitteilen, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich darauf. Und vor allem hört wieder rein, wenn es das nächste Mal heißt: Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.